Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Fernsehen prägt Generationen und manchmal prägen einzelne Menschen das Fernsehen. Mein heutiger Gast gehört genau zu diesen Persönlichkeiten. Über Jahre hinweg wurde er zu einem der bekanntesten Gesichter der deutschen Unterhaltung. Millionen Zuschauer fieberten mit, wenn Kandidaten Preise schätzten, Autos gewannen oder plötzlich vor Freude durch das Studio sprangen. Als Moderator der Kultshow »Der Preis ist heiß« schrieb er Fernsehgeschichte mit Charme, mit Humor und einer Herzlichkeit, die ihn bis heute unverwechselbar macht. Doch hinter dem Moderator steckt mehr als eine Gameshow-Legende. Ein Mann, der den Menschen immer auf Augenhöhe begegnet, der Unterhaltung nie mit Oberflächlichkeit verwechselt hat und der uns allen gezeigt hat, dass echte Sympathie im Fernsehen nicht gespielt werden kann. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Harry Weinfurt.
Hallo und ich freue mich, dass ich heute hier bin.
Lieber Hadi, ich freue mich riesig, dass du mein Gast bist. Und wenn ich dir jetzt einen Toaster zeige, würdest du denn immer noch sofort den richtigen Preis erraten?
Ja, ich müsste erst wieder umrechnen in D-Mark.
Ja, da hat sich einiges geändert.
Ja, aber sagen wir mal so, die Preise sind doch gleich 49,95.
Also da kennt sich jemand aus. Ich merke schon, da hat sich jemand gut vorbereitet auf die Sendung. Also da müssen wir jetzt schon mal einsteigen, denn das interessiert mich natürlich brennend. Toaster ist ja nicht gleich Toaster. Die unterscheiden sich ja schon, was die Anzahl der Toastschlitze angeht. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Da gibt es 2 oder 4 Scheiben. Da gibt es die verschiedenen Leistungsstufen, Wattstufen, die Bräunungsstufen und die Auftaufunktion für gefrorenes Brot. Und nicht zu vergessen, die Krümelschublade, die gab es damals noch nicht. Die war nicht selbstverständlich.
Es gab auch die Krümelschublade schon.
Oh.
Aber es ist so, man hat eigentlich das Ding immer auf den Kopf gestellt, damit die Krümel rauskommen. Also wie ist dann der eine oder andere gesagt, ey, da ist eine Schublade.
Ja, gut, also die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Wie sehr hast du dich denn damals mit den Produkten beschäftigt, die vor dir standen und lagen?
Sehr. Ich habe mich im Vorlauf der Sendung habe ich mich immer erst hinter den Kulissen bewegt, zwischen meine Preise durch, damit ich nicht überrascht werde von wow, das sieht aber gut aus oder das möchte ich auch haben oder sowas. Ich habe mich mit den Preisen, mit den Produkten sehr beschäftigt vor jeder Sendung.
Also ich merke schon, meine größte Herausforderung dürfte heute wahrscheinlich sein, die Dauer unseres Gesprächs richtig einzuschätzen, weil ich befürchte, dass ich am Ende gar nicht mehr aufhören möchte. Ich habe so viele Fragen an den lieben Harry Weinfurt, aber ich verspreche dir eines, du musst heute keine Preise schätzen, aber falls ich eine schlechte Frage stelle, darfst du jederzeit auch den berühmten Satz sagen, leider daneben.
Ja, ist gut.
So, also ich wollte dich eigentlich zur Begrüßung mit einem Witz überraschen, aber ich dachte mir, vielleicht sagst du am Ende dann einfach, der Witz ist heiß, dann haben wir das auch mal geklärt. Wenn heute jemand, der Preis ist heiß, ruft in deiner Gegenwart, zuckst du dann automatisch immer noch zusammen oder bekommst du sofort gute Laune?
Nein, ich bekomme gute Laune, weil ich werde immer noch auf der Straße angesprochen und Mensch, toll, deine Sendung habe ich immer mit meiner Mutter geschaut oder mit meiner Großmutter. Wir reden ja schon über ein paar Jahre her, nicht? Also das ist schon länger her. Und die Jugendlichen sind jetzt erwachsene Leute.
Ja, das sind sie und die haben auch ein Stück Fernsehgeschichte miterlebt und das gehört ja auch zu vielen unserer Leben. Also viele Menschen verbinden damit auch ihre Kindheit und Nachmittage vor dem Fernseher.
Richtig, genau. Man konnte auch Kindern unbeaufsichtigt lassen, weil das war eine halbe Stunde heile Welt. Ne? Also die Kinder haben sehr schnell mitbekommen, dass Leute gewinnen und Leute verlieren, also nicht gewinnen. Ja.
Ja, das kam auch vor. Die Niederlande, die haben uns ja Käse gebracht, Wohnmobile, Tulpen, aber auch dich. Über die Reihenfolge können wir heute gern noch ein bisschen diskutieren. Also ich finde, die Niederlande, die haben viele großartige Dinge hervorgebracht. Gouda, Tulpen, irgendwann haben sie dann sich gedacht, Mensch, den Harry Weinfurt, den schenken wir den Deutschen. Dafür möchte ich mich heute ganz offiziell bedanken.
Ja, nun, es ist so, man hat mich als 15,5-Jähriger nach Deutschland geschickt und ich war mit meinen Eltern und meinen Geschwistern hier am 15. Dezember 1964 und ich war nicht glücklich. Also das war ich auf keinen Fall, weil ich habe wieder meine Freunde verloren, meine Klassenkameraden und. Ich war aber nach meiner Schule, meine schulische Ausbildung, habe ich erstmal eine Lehre angefangen als Kürschner. Das wollte mein Vater, weil mein Vater eine Kürschnerei hatte. Ich wollte das nicht, definitiv nicht. Und ich habe dann notgedrungen aufgehört. Ich wurde gefeuert von meinem eigenen Vater. Ja. Und wegen nachgewiesener Desinteresse und Faulheit. Also das war einfach so. Und dann hat es eine Steuerberaterin gesagt, Fräulein Bach, was mache ich mit dem Kerl? Der muss noch eine Lehre machen. Ja, dann schicken Sie mal halt zu mir. Da wurde ich wieder nicht gefragt. Und ich wurde dann zum Gehilfe im Wirtschafts- und Steuerberatenden Beruf. Also heißt ja jetzt Steuerfachgehilfe. Und da wusste ich, aus der Nummer komme ich nicht raus. Das muss ich wohl durchziehen. Also habe ich das durchgezogen, habe meine Prüfung bestanden. Und Gott sei Dank. Und dann konnte ich den Wisch meinen Vater auf den Tisch legen und sage ich so, ich bin kein Hilfsarbeiter mehr, ich bin jetzt ein gelernter Kraft und jetzt kannst du mich gerne haben. Und dann habe ich gemacht, was ich wollte.
Mensch, also du bist in Den Haag geboren, du warst der älteste von vier Geschwistern.
Ja.
Und bist dann 1964, das hast du schon erwähnt, mit deiner Familie nach Deutschland gekommen. Und als du dann diesen Gesellenbrief in den Händen gehalten hast, dann hast du danach irgendwann, das hatte ich auch gelesen, zunächst mal bei einer griechischen Fluggesellschaft gearbeitet.
Ja, damit fing eigentlich mein Glückssträhne an. Ich habe bei Olympic Airways gearbeitet. Das gehörte Herr Onassis. Die Älteren unter den Zuhörern werden wissen, dass das einer der reichsten Männer der Welt war. Und da habe ich über 7 Jahre bei dieses Unternehmen gearbeitet. Und ich habe da erst in der Buchhaltung und Personalabteilung gearbeitet und dann später im Verkauf. Und das war mein Glück.
Ja, also das hat dir später wahrscheinlich geholfen, denn es gab ja auch Flugreisen zu gewinnen. Aber was es ja auch, glaube ich, ab und zu gab, Schifffahrtsreisen. Und auch bei einer Schifffahrtsgesellschaft hast du später gearbeitet.
Richtig. Von der Fluggesellschaft bin ich zur Schifffahrtlinie. Also ich bin in den Tourismus geblieben. Und das war North Sea Ferries. Und meine Kunden waren Reisebüros, Busunternehmen, Reisen, die Zeitungen, die Lesereisen gemacht haben und so weiter und so weiter. Und ich war der Verkaufsleiter für Süddeutschland, Österreich und die Schweiz.
Großartig. Und dann, nachdem du das einige Zeit gemacht hast, gab es eine Begegnung in deinem Leben, nämlich mit dem damaligen RTL-Unterhaltungschef, dem Jochen Filser hieß. Filser hieß der,
ja,
glaube ich.
Ja.
Als der war dann auf der Suche nach einem geeigneten Moderator für eine neue werktägliche Gameshow. Und wie kam der denn zusammen?
Ja, ich war inzwischen selbstständig geworden. Wir hatten ein Marketingunternehmen für Gruppenreisen und mit meinem Partner zusammen. Und ich wurde dann auf eine Reise mit Medienfachleuten, mit Journalisten geschickt, damit sie die Schiffe kennenlernen und so weiter und so weiter. Und mit von der Partie war der Unterhaltungschef von RTL, Jochen Filser. Der ging mit, weil er musste sowieso in Hollywood die Produktion einer Gameshow anschauen. Und der hat mich 3-4 Tage beobachtet, wie ich so agiere mit den Leuten und Deutsch und Holländisch und Englisch geredet habe. Und er sagte, Menschenskinder, das ist der Typ, den ich brauche, ein neues, unverbrauchtes Gesicht. Und der ist es. Und dann hat er mich gefragt, könntest du dir vorstellen, bei RTL eine Gameshow zu moderieren? Er hat gesagt, klar kann ich mir das vorstellen, aber was ist eine Gameshow? weil das Wort war mir nicht geläufig. Und sagte, das ist so eine Art Quiz. Und da können die Leute 25, 35, 50.000 Mark an Konsumgüter gewinnen. Und das war für mich utopisch hoch. Und weil wir kannten ja von Fernsehen nur 5 Mark in Schweindl. Ja, mehr gab's nicht. Und 25, 35, 50.000, das fand ich schon sehr, sehr sportlich. Und da habe ich gesagt, ja, einmal im Monat. Nee, ich sagte, jeden Tag. Da habe ich gesagt, ja, da will ich ein ganz Jahres-Weihnachtsmann. Ich sagte, genauso sehe ich, genauso sehe ich. Und dann hat er mich zum Probeaufnahmen eingeladen. Und ich muss mich da wohl gut angestellt haben.
Und dann ging es ja irgendwann los. Es wurde ja dann von 1989 bis 1997 zu einer der bekanntesten Gameshows im deutschen Fernsehen. Ja. Warum hat denn dieses Format deiner Meinung nach so gut funktioniert in dieser Zeit?
Weil intelligente und intellektuelle Menschen sogar das Prinzip verstanden haben.
Das ist eine kompakte Zusammenfassung des Ganzen, das stimmt.
Nein, es ist einfach so. Das Konzept ist denkbar einfach. Was kostet das? Am nächsten rankommen, ohne zu überbieten, und du gewinnst es. Das Konzept mit seinen vielen Spielen, wir hatten ja über 30 oder 40 Spiele, die wir spielen konnten mit den Kandidaten. Es war immer abwechslungsreich. Und es war immer schön. Und immer, wenn es dann vorbei war, da haben die Leute gesagt, oh Mensch, schade, ist vorbei. Mhm. Die haben nie gesagt, von Gott sei Dank ist das vorbei. Nein, schade, es ist vorbei. Aber wir sind ja morgen wieder da.
Ja, man ist mit dir in den Tag gestartet oder man hat den Tag auch beendet. Es gab ja unterschiedliche Sendezeiten.
Sendezeiten, ja.
Und insgesamt rund 1870 Folgen. Und ich habe dir dann das schon abgenommen, was du gerade gesagt hast. Denn die Grundidee war ja, die war ja denkbar einfach. Ja, und wahrscheinlich auch genau deshalb so erfolgreich. Da mussten die Kandidaten den Preis von Alltagsprodukten möglichst genau schätzen, ohne ihn zu überschreiten. Und wer am nächsten lag, gewann. Und das ist ja eigentlich eine simple Angelegenheit gewesen.
Ist richtig. Und dann gab es verschiedene, das war dann die Vorrunde, dann die Spielrunde. Und am Ende gab es dann einen Superpreis und da gab es dann verschiedene, 5, 6 verschiedene Sachen. Man musste das addieren, 2 Kandidaten gegeneinander. Wer am nächsten an der von uns gesuchte Preis kam, ohne zu überbieten, der gewann. Ne? Also das war schon Spitzenklasse.
Ja. Erinnerst du dich denn noch an deine allererste Sendung?
Oh ja. Eine Katastrophe. Die allererste Sendung hat man mir einen Kandidaten gegeben, der hat nichts verstanden. Ich habe es gut erklärt. Ich habe es mir hinterher angeschaut. Ich habe alles gesagt, was ich sagen musste. Aber der konnte es nicht. Wir haben, glaube ich, 28 Minuten gebraucht, bis der dann aus dem Spiel war. Furchtbar. Aber das, vor der Rest, ich war furchtbar aufgeregt und das ist, ich erinnere mich aber trotzdem gerne daran zurück, ja.
Aber lag das bei dem ersten Kandidaten daran, dass er auch aufgeregt war oder hat er es einfach nicht verstanden, wie das abläuft? Nee,
der hat einfach nichts geschnallt.
Ja, okay, das passiert nervös, ja auch.
Der war so nervös, dass er da vorne stand, den hätte ich fragen können, sind Sie ein Männlein oder ein Weiblein? Und da hätte er mir gesagt, ja. Ja? Also, der war einfach neben die Kappe.
Ja, gut, das passiert. Ihr habt ja anfangs aus München gesendet und ihr seid später irgendwann nach Köln umgezogen.
Richtig, ja.
Wie kam es denn dazu?
Ja, nun, es war so, dass Fremantle, einer der Lizenzgeber, hat dann selber angefangen, eine Produktionsfirma zu machen in Deutschland. Und haben eigene Formaten dann entwickelt und gemacht. Und dann haben sie gesagt, ja, dann brauchen wir also nicht die Fremdorganisation, die es uns zubringt, sondern wir machen es selber. Ja.
Und das war dann der ausschlaggebende Grund, den Produktionsort zu verändern?
Das war der ausschlaggebende Grund. es war natürlich schade, weil man hat natürlich schon über 800 Sendungen in schöne Atmosphäre gemacht und mit ja. tolle Kolleginnen und Kollegen und ja, da sind nur wenige mit rübergekommen, ja.
Ja, das ist richtig, denn man kann ja heutzutage viele alte Sendungen auch noch über verschiedene Kanäle, YouTube und so weiter, sich auch mal reinziehen, wie man mal so schön neudeutsch sagt. Und da ja. gibt es tatsächlich auch die letzte Sendung aus München, die ich mir mal angeschaut habe. Ja. Da hast du damals deine Assistentinnen verabschiedet. Ich glaube, zwei von ihnen und eine Kollegin, die nicht mitgegangen ist. Und denen standen die Tränen in den Augen. Also es war schon auch sehr emotional für die.
Ja, wir hatten schon ein gutes Verhältnis. Ich habe übrigens immer noch mit zwei Assistentinnen ein wir sehen uns regelmäßig, wir hören uns regelmäßig und die kommen auf meinen Geburtstag, die waren auf meiner Hochzeit. Also es war schon ein Stückchen heile Welt, ja.
Ja, was war denn das Besondere am Fernsehen der 90er? War ja alles ein bisschen langsamer und weniger hektisch.
Nein, es war nicht langsamer und weniger hektisch, sondern es war solider. Es wurde produziert auf Teufel komm raus. Es waren gute Sendungen da. Es war gute Unterhaltung da. Und man hatte sehr viele Kollegen, mit denen man sich getroffen hat. Das wurde immer weniger.
Ja.
Dann hat RTL versucht, jetzt Fernsehen zu machen ohne Programm. Ja, das geht nicht.
Das waren dann die Zeiten, als es dann auch das Ende der Sendung zuging. Du meinst jetzt so die 2000er und danach.
Richtig.
Na, es da gab wurde damals,
einfach,
ja,
bitte. Da wurde einfach die Rechnung ohne den Wert gemacht. Also das heißt, man hat die, Dr. Thoma hatte eins gesagt. Wir haben was Neues entdeckt im Fernsehen. Die Zuschauer. Ja? Weil ZDF und ARD hatten die Zuschauer schon längst vergessen. Und jetzt, nach 10 Jahren, hat RTL die Zuschauer vergessen. Dass die Leute, die wissen nicht, was sie tun. Die können 1000 Leute entlassen, die können 1500 Leute entlassen. Wir haben damals, RTL hat damals mit 200 Leuten haben wir den gesamten Senderbetrieb da geführt.
Ja. Ja.
Aber das war ein gutes Programm.
Na, es gab weniger Sender, es gab auch weniger Formate, aber dadurch hatten wahrscheinlich diese einzelnen Shows auch viel mehr Gewicht.
Wir hatten 3,5 Millionen Zuschauer. Also Entschuldigung bitte mal, da würden sich heute die Finger noch ablecken.
Ja, ja. Ja, das waren eben komplett andere Zeiten, ne? Also die Sendung traf auch den Nerv der Zeit, weil sie eben auch diese Alltagsrealität mit Unterhaltung verband.
Richtig, ja.
Ja. Also, lieber Hadi, es gab ja einen zentralen Teil der Show, das war die sogenannte Beat-Runde, in der, ich glaube, 4 Kandidaten Preise schätzen mussten.
Ja.
Und besonders spannend wurde es dann immer, wenn jemand exakt den richtigen Preis nannte. Dann winkte, glaube ich, auch oft ein zusätzlicher Bonus. Wie oft kam das denn vor?
Das gab's pro Staffel 2-mal und eine Staffel war 60 Sendungen. Ja, das gab's öfters, dass die Leute 100 Euro eingesteckt haben, ja.
Ja, und das war eine Menge.
Ja, das war 100 Mark, ne?
100 Mark, genau, die damalige Währung. Naja, also wie gesagt, heute gibt es ja Streaming, Social Media, TikTok. Wie hat sich die Unterhaltung deiner Meinung nach insgesamt verändert? Also jetzt nicht nur auf RTL bezogen, sondern so, wenn man jetzt mal das lineare Fernsehen betrachtet.
Dadurch, dass die Fernsehanstalten alle miteinander die Zuschauer vergessen haben, sondern nur noch Shareholder Value. Dieses Anteilseignergewinn, diese Gewinn, den sie erzielen wollen, das kann man nur machen, wenn man kein Programm hat, was nichts kostet und möglichst viel Werbung verkauft.
Ja.
Und irgendwann haben die Leute dann gesagt, Entschuldigung bitte mal, das ist nicht mehr mein Programm. Und dann haben die angefangen, Bezahlfernsehen zu machen. Da haben die Leute Premiere geschaut,
ja,
weil sie da Filme schauen konnten. Hätten die Fernsehen mal diese Filme gekauft und gezeigt, dann hätten sie heute noch ihre Zuschauer.
Ja,
ja, und dann kam dann Netflix und YouTube. Mhm. Also bitteschön. Ich sitze hier oben in meinem Esszimmer mit meinem Laptop und schaue YouTube-Filmchen, wie ich Schiffe restaurieren kann.
Ja.
Aber ich schaue mich doch nicht mehr unten im Wohnzimmer auf dem großen Bildschirm Fernsehen an. Das mache ich doch nicht.
Ja, also das kann ich bestätigen, auch meine Eltern und alle, die um mich herum so leben, die schauen sich vielleicht noch einmal in der Woche irgendwas tagesthemenmäßig an oder das RTL-Nachtjournal, ja, das war's dann aber auch, ne?
Ja, das ist richtig. Hm. Also die haben einfach die Leute vergessen mitzunehmen und die haben keine Programme mehr gemacht und die haben einfach, und das sind alles so kluge Menschen und da kam wieder ein Studierter und noch ein MBA und weiß Gott was alles, ein Master in weiß Gott was. Der wusste es noch besser.
Ja. Wem du aber
wie man Fernsehen macht. Also Entschuldigung bitte mal.
Hm.
Hallo?
Ja, da hat man einiges erlebt. Und ich glaube, du bist ja super vielen Menschen begegnet. Und ein Mensch, der dir auch begegnet ist, der sogar mal Kandidat bei dir war, das ist der liebe Christian Oberfuchshuber.
Ja.
Ja. Ja, das ist die typische Reaktion, wenn man auf Christian Oberfuchshuber zu sprechen kommt. Man hat gute Laune.
Das ist ein Typ. Also, ja. Der war Kandidat bei mir. Und wie wir dann die neue Sendung gemacht haben, die neuen Stück, war er mein Warm-Upper.
So entwickelt sich das im Leben. Und der liebe Christian, auch ein Freund von mir, der war in Folge 5 meines Podcasts im Oktober 2022 mein Gast. Ist ja ein Oberbayer und für alle, die ihn nicht kennen, das ist jemand, der das Studio anheizt, der Abläufe erklärt, auch manchmal eine Stimmung rettet und dann eben auch das müdeste Publikum zum Klatschen bringt. Du hast das schon erzählt, bei der Neuauflage, da war er dann auch an deiner Seite, aber bei den ersten Folgen oder so in dieser damaligen Zeit, gab es damals auch schon Warm-Up oder habt ihr das alles selber gemacht?
Nein, das hat Walter gemacht.
Walter Freiwald. Mhm.
Ja. Das hatte Walter gemacht, aber ich hatte einen Redakteur, einen Jungen, und der ist dann später mein Kollege geworden.
Aha.
Ja.
Und dieser Kollege, von dem du sprichst, also ihr hattet ja, das hast du auch erzählt, 200 Kolleginnen und Kollegen im Team, das war ja schon eine große Mannschaft.
Ja.
Und was ihr ja auch hattet, ihr hattet anscheinend sehr, sehr viele Preise, die ihr irgendwo unterbekommen musste. Da gab es ja alles von Autos, Reisen, Küchen. Klassiker waren, glaube ich, immer so Haushaltsgeräte, die irgendwie plötzlich im Studio auftauchten, also Waschmaschinen, komplette Küchen, Kühlschränke.
Ja.
Was war denn der verrückteste Preis, den du jemals vergeben hast?
Zweimal ein Familienhaus, ein ganzes Haus.
Okay.
Ein Rolls Royce, ein Porsche.
Mhm.
Mit dem Porsche gab es übrigens noch mal eine Geschichte, einer der Porsche. wir wollten etwas ganz Besonderes machen. Wir wollten, und hier kommt Ihr Preis, und dann würde das Tor aufgehen.
Ja.
Und dann war ein Papierwand da mit einem Stern und das Logo drauf und Sternen. Und wenn die Assistentin der Hand von Bühnenarbeiter gesehen hatte, aus diesem Winkel, dann wussten sie, das Tor ist auf und dann würde sie so durch das Papier fahren. Aber wir waren alle furchtbar aufgeregt. Und der Bühnenarbeiter, der zog das Ding mit einem Ruck an und dann blieb das linke Teil blieb stehen und der rechte Teil war offen und da war seine Hand und sie gibt voll Gas und kommt brettert durch die Wand und durch das Tor. Ach du liebe Gott. Das Auto hatte 500 Meter gefahren. Und hat schon einen Schaden gehabt von 25.000.
Ja, das passiert, aber ich denke mal, ihr wart auch gut versichert.
Ja.
Mensch, ja, das waren legendäre Momente. Es gab ja auch Preise wie ganze Paletten Waschmittel oder Dutzende Packungen Tiefkühlpizza oder Berge von Konservendosen. Also Dinge, die im Alltag zwar nützlich waren, aber in solchen Mengen fast absurd wirken.
Ja, sicherlich, klar. Aber es gab auch zum Beispiel die ganze Palette von Bosch, von Kleinstbohrmaschine bis zum großen Bohrmaschinen. 105 Geräte.
Ja. Und dann gab's noch die technischen Geräte aus der damaligen Zeit, Videorekorder, Faxgeräte, Walkmans, frühe Camcorder. Also so ein Videorekorder, der konnte damals mehrere tausend D-Mark kosten. Das kann man sich heute alles nicht mehr vorstellen.
Ja, das waren edle Geräte. Ne?
Ja. Na, das war eine andere Qualität. Gab es denn Kandidaten, die du nie vergessen wirst?
Ja, die gab's, ja.
Also ich hatte gelesen, dass es mal einen Kandidaten gab, der ist vor Freude so hoch gesprungen, dass ihr Angst hattet um das Studio.
Ja, das hat es öfters gegeben. Das ist ein Kandidat, der hat ein Auto gewonnen, der ist durch das Studio gerannt. Der war nicht mehr einzufangen. Der ist links und rechts gelaufen und der ließ sich nicht mehr einfangen. Da haben wir laufen lassen.
Ja, und dann gehen ja auch mal die Emotionen durch. Wie war das damals? Da gab es ja bestimmt auch Kandidatinnen und Kandidaten, die vor Freude dich auch mal umarmt haben oder dir vielleicht auch mal einen Kuss auf die Wange gegeben haben.
Ja, sicherlich. Das hat es oft gegeben. Das war schön. Das war herrlich. Ich habe eine Straßenbahnfahrlehrerin gehabt als Kandidatin und die gewann einen Superpreis und da war ein Sportwagen mit drin und sie hat gesagt, Harry, ich muss den Wagen verkaufen. Und ich sage, wieso? Sagt sie, ja, ich sehe meinen Mann, der ist LKW-Fahrer, ich sehe ihm so wenig und wenn er jetzt dieses Auto kriegt, der Verlug, dann sehe ich ihn gar nicht mehr. Und habe ich gesagt, dann verkaufe das Ding doch. Und hat das Ding verkauft für 44.000 Mark. Und für 40.000 Mark hat sie ihre Tochter einen Geige gekauft von ihrem Professor.
Wie schön.
Ja, das ist eine schöne Geschichte, an die ich gerne zurückdenke.
Ja.
Und andere Sachen, ja, es gibt tausende Geschichten, tausende. Ja.
Es gab ja auch Zuschauer, das waren, glaube ich, so die lustigsten Momente, die völlig daneben lagen. Also wenn zum Beispiel ein Fernseher auf 200 Mark geschätzt wurde und der tatsächliche Preis vielleicht bei über 1500 Mark lag, hat denn jemals komplett absurd geschätzt in deinen Augen?
Ja, ich habe einmal einen gehabt, der hat 10 Mark gesagt, bei einem Preis. Weil er wusste ganz genau, dass die anderen drei alle überboten hatten. Und hat er 10 Mark gesagt. Und er hat gewonnen.
Naja, in diesen Sekunden oder in diesen Momenten, wenn man da vorne steht oder die Kamera auf eingerichtet ist, da denkt man nicht immer mit klarem Kopf, kann ich mir vorstellen.
Nee.
Ja, aber du hattest ja auch einen Moderationspartner schon an deiner Seite. Ich würde gerne ganz kurz über ihn sprechen, über Walter Freiwald, der ja leider auch nicht mehr unter uns weilt. Er war ja auch eine Institution, seine Stimme, seine Energie, das gehörte ja irgendwie zur Show. Wie war denn das in der Zusammenarbeit, wer denn die Aufzeichnungen, wie habt ihr euch das denn mal aufgeteilt? Wann wusstet ihr, wer wann irgendwas zu sagen hat?
Also es war eine Choreografie, die einfach saß. Und ich sagte, Walter, was haben wir denn für Isolde?
Ja.
Und da hat Walter erzählt.
So, also es war ein gut eingespieltes Team.
Absolut.
Und was macht denn in deinen Augen heutzutage noch einen guten Moderator aus?
Ein guter Moderator ist verbindlich. Er weiß, dass er gesehen wird. Er muss zuverlässig sein. Er muss nicht glauben, dass er die Zuschauer was vormachen kann.
Ja.
Es ist einfach Ehrlichkeit, Honesty muss da sein. Empathie muss da sein. Und vor allen Dingen, man muss gut vorbereitet sein.
Ja, ein echtes Interesse am Gegenüber.
Ja, und Interesse an dem Produkt, was man liefert.
Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, wenn man Kandidaten nur abfertigt, ich betone das jetzt wirklich bewusst so abfertigt, dann merkt das Publikum das auch sofort.
Ja, und dann ist, aber das geht sowas schon schnell.
Mhm.
Das geht sowas schon schnell. Also, ja, da ist man besser beraten, sehr, sehr standhaft zu sein, ja.
Ja. Hast du denn jemals dein Lampenfieber verloren oder gehört ein bisschen Nervosität dann immer dazu?
Bei der Preise heißt dann hinterher nicht mehr. Da war ich nur konzentriert und gespannt, aber nicht mehr lampenfiebermäßig. Aber wenn ich jetzt noch irgendwo auftrete und bis ich mein erste Worte gesprochen habe, bin ich saumäßig nervös.
Ja, wie schafft man es denn, nach Jahrzehnten im Fernsehen trotzdem irgendwie privat zu bleiben?
Indem ich privat bin. Wenn ich jetzt, ich war vorhin in meinem Supermarkt einkaufen, die kennen mich, die wissen ganz genau, wer ich bin. Viele Leute wissen es auch in meinem Dorf. Ja. Und hallo Ari, hi. Ja, ich gehöre einfach zum Stadtbild dazu.
Na, du gehörst nicht nur zum Stadtbild, du gehörst zu diesem Land. Denn diese Wiedererkennung, diese Markenbekanntheit von Hardy Weinfurt, die ist ja immens. Also man erkennt dich an deiner Stimme, man erkennt dich an deinem Aussehen. Du hast dich ja auch nicht wirklich verändert in all den Jahren.
Nein, ich bin kaum älter geworden.
Oder? Also, wenn man sich so andere Leute anschaut. Ich soll dich übrigens ganz lieb grüßen, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, von deinem lieben Kollegen oder Fernsehkollegen Frederik Meissner.
Ja, Wahnsinn. Wie geht's denn
dem? Dem geht's ganz gut, um kurz mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Der war kürzlich mein Gast bei Schüchtern bis Nüchtern und wir hatten uns natürlich über seine ehemalige Tätigkeit im Glücksrad ausgetauscht. Ja. Und dann erzählte ich ihm, dass wir demnächst verabredet sind und dann meinte er, Mensch, ja, der Hardy, den musst du auch mal schöne Grüße ausrichten. Das ist hiermit geschehen.
Ja, danke.
Warum ich das erzähle? Auch Frederik Meissner ist ja kaum älter geworden.
Ja, aber Frederik Meissner macht etwas, wo ich ihm sehr viel bewundere. Der steigt jeden Tag aufs Fahrrad und fährt 50 Kilometer mit dem Rennrad, weil er Angst hat, dass er einen Gramm zunimmt.
Ja.
Ich sehe eine Falte in mein Gesicht und esse ein Stück Apfelkuchen, damit die Falte verschwindet.
Ja gut, ich sage immer, einen Bauch bekommt man in 4 Wochen weg, ein scheiß Gesicht hast du dein ganzes Leben. Das seid ihr ja beide Gott sei Dank verschont geblieben. Und okay, also das verstehe ich. Das mit dem Sport, das ist natürlich ein gutes Argument. Aber warum glaubst du denn, liebten Menschen eigentlich Game-Shows so sehr? Glaubst du, die würden heute noch so funktionieren?
Natürlich würden sie heute noch funktionieren, weil ich sag ja, woher kommen denn die Game-Shows? Aus Amerika.
Ja.
Und in Amerika laufen sie immer noch. Die laufen immer noch. Der Preis ist heiß, läuft jeden Tag eine Stunde.
Mhm.
Mit einem neuen Moderator. Der Ältere, der hat mit 82 aufgehört, der Bob Barker.
Mhm.
Die Sendungen. Einer hat angefangen, oh, wir müssen die Preise ist heiß wegmachen, wir müssen was Neues machen. Lincoln City oder weiß Gott was, Lincoln Story oder sowas kam dann dafür. Da hat man den Preis ist heiß wegoperiert und dann hat man gesagt, ja, dann können die anderen, haben gesagt, oh, Sat.1, dann können wir die teure Sendung Glücksrad absetzen und hier aufs Ganze. Und auf einmal waren die Game-Shows weg.
Ja, das ist schon schade. Ich bin auch mit diesen Game-Shows aufgewachsen und ich habe das sehr bedauert irgendwann, wie viele andere auch, dass sie dann irgendwann verschwunden waren. Dann kamen ja die Talkshows.
Nein, die Talkshows, die gab es immer schon.
Die gab es auch schon?
Auch während unserer Zeit schon. Aber die gab es nachmittags und wir kamen danach oder davor. Und letztendlich ist es so, man hat uns damals abgeschafft, aber man hätte uns weitermachen lassen sollen.
Ja.
Und dann hätten sie heute noch Zuschauer. Weil bei den Nachfolgesendungen, die ich noch gemacht habe, die 9 Stück, die 2-stündige Sendungen, die übrigens in meinen Augen viel zu lang waren, die hätten wir hätten 18 Einstündige machen müssen, aber nicht 9 Zweistündigen. Da habe ich gleich gesagt, das ist zu lang, Kinders. Das ist zu lang. Macht die amerikanische Version eine Stunde.
Mhm.
Und nein, wir wissen alles besser. Ja, vergiss es. Aber wir hatten immerhin 3,5 Millionen Zuschauer. 3,5 Millionen.
Mhm.
Und da hat man uns abgeschafft und dann Herrn Raab 90 Millionen in die Hand geworfen.
Ja, Stefan Raab ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Also da könnte man auch...
Die Verantwortlichen dafür, die müssten das selber bezahlen. Ehrlich.
Also ich meine, das Fernsehverhalten, das hat sich komplett verändert. Und ich glaube, wenn man heute jemanden dahin schickt als Kandidaten und dann öffnet sich ein Tor und dann steht da ein Schlitztoaster, dann freut man sich vielleicht schon, aber man würde sich wahrscheinlich mehr freuen, wenn in dem Schlitztoaster noch 50.000 Euro stecken.
Ja, aber es ist einfach so.
Ja.
Ich kann ein Schlitztoaster und ein Computer und ein Fahrrad und ein kleines Boot mit Außenborder hinstellen.
Mhm.
Dann habe ich auch 35.000 Mark oder 35.000 Euro. Ja, man muss einen gesunden Mix an Produkte finden und dann sagen, ja, das ist ein Preis. Jetzt mal.
Jetzt sind wir ja schon fast wieder beim Toaster angekommen. Du merkst schon, das zieht sich heute ein bisschen bei mir durch mit dem Toaster.
Ja.
Ich habe einen Fetisch, glaube ich, für Toaster entwickelt. Vielleicht muss ich da mal zum Arzt. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Wenn du heute einkaufen gehst und du schaust da irgendwie durch die Regale, ist das dann bei dir dann immer noch so, dass du sagst, Mensch, das hat damals weniger gekostet. Rechnet man das dann noch um? Geht es dir dann so oder bist du da ganz entspannt?
Ich bin da total entspannt. Ich kaufe ein und ich kaufe das, was ich brauche.
Ja.
Und fang nicht an zu rechnen oder nein, das mache ich nicht.
Okay. Gut, aber was du getan hast, das wird jetzt auch viele überraschen, du hast deine Stimme dem Teufel geliehen.
Ja.
Vor 22 Jahren,
ja.
2004.
Richtig. Das war in Dieter, der Film.
Mhm.
Ich wusste es nicht, aber ich habe den Text eingesprochen und hinterher habe ich erst gesehen, dass der Teufel ich war.
Das war ein großes Geheimnis, ja?
Das war ein großes Geheimnis.
Mhm.
Hätte ich das gewusst, dass ich das war, als Teufel, hätte ich mir verlangt.
Ja, das habe ich übrigens auch noch gelesen. Ich hatte gelesen, dass du sogar dein Hotel früher am Anfang selbst zahlen musstest, da man da nicht so ganz ehrlich mit dir umging.
Nein, man war, man hat wirklich mich behandelt als ein Anfänger.
Mhm.
Und letztendlich war auch einer der Gründe dafür, dass ich letztendlich dann bei RTL unter Vertrag gekommen bin und die gesamte Produktion weg ist, ja.
Ja. Gab es denn ein Produkt, dessen Preis du bis heute nie richtig einschätzen konntest oder kannst?
Autos.
Hm.
Autos, da habe ich überhaupt keine Ahnung.
Ja. Das unterscheidet dich, glaube ich, auch ein bisschen von Frederik Meissner. Ich glaube, der ist großer Autofan.
Der fällt ja in Porsche, glaube ich.
Genau, ich glaube auch. Also ohne das jetzt zu 100% zu bestätigen, aber ja. Also das ist nämlich auch so ein Punkt, denn der Erfolg verändert ja Menschen und Erfolg sollte ja dankbar machen, aber nicht arrogant. Aber das war ja bei dir nie der Fall. Du hast dich zumindest, was man immer mitbekommen hat, sehr, sehr volksnah, sehr bürgerlich, sehr umgänglich, sehr nah an den Fans gezeigt.
Ja.
Wie bist du denn in all den Jahren so bodenständig geblieben?
Aus Faulheit.
Mhm.
Ha, es ist so. Ein böses Gesicht machen, muss man 237 Gesichtsmuskeln anstrengen.
Ja.
Ein lachendes Gesicht braucht nur 140 Muskeln. Also ist es für mich doch einfacher zu lachen, als ein böses Gesicht zu haben. Ich bin der Meinung, dass wenn ich lebe heute noch von meinem Erfolg von damals. Und ich bin zwar Rentner, aber ich habe so viel Geschäfte nebenbei, dass ich sehr, sehr gute Jahre habe.
Mhm.
Und das schon seit zig Jahren. Dann darf ich doch dankbar sein, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Harry, darf ich mit dir ein Selfie machen?
Ja.
Ja, selbstverständlich darfst du das, klar. Und dann, dann machen wir ein Selfie und dann sehe ich glückliche Gesichter und ich gehe weg und dann höre ich den sagen, der war aber nett. Ja, Entschuldigung, was hat mir jetzt das gekostet? Nichts.
Ja.
Nichts. Und ich habe jemanden glücklich gemacht. Mehr kann ich doch gar nicht tun.
Ja, das ist schön, dass du das so siehst, aber das ist in dieser Branche natürlich nicht immer so selbstverständlich.
Ja, aber die anderen sind auch nicht so erfolgreich wie ich.
Das ist richtig, absolut. Und vor allem, ich glaube, wenn du schon über diese Muskeln sprichst oder Gesichtsmuskeln, bei dir ist ja auch noch alles echt, wenn ich das mal so sagen darf. Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, ja, die lächeln den ganzen Tag, auch bei einer Beerdigung.
Ja, also ich habe so viel Angst für Spritzen und Messer, ich lasse nichts. Nichts, aber auch wirklich nichts machen.
So, das beruhigt uns, das beruhigt uns. Jetzt lebst du ja seit Jahrzehnten in Deutschland, bist aber in den Niederlanden geboren. Jetzt muss ich wieder ein bisschen ernster werden zum Ende unserer heutigen Folge, aber das interessiert mich natürlich auch noch. Also wenn du heute auf unser Land schaust, auf Deutschland, auf das, was im Moment bei uns passiert, ob das jetzt gesellschaftlich ist, politisch, ist völlig egal. Was hat sich denn in deinen Augen zum Positiven entwickelt und worüber machst du dir vielleicht auch ganz persönlich Sorgen?
Ja, ich mache mir einfach über die Demokratie Sorgen. Wir haben zurzeit einen Kanzler.
Mhm.
Der hatte eins gesagt, man kann auch eine Einkommensteuererklärung auf einem Bierdeckel machen. Da habe ich gesagt, der Mann hat vollkommen recht. Es kann doch nicht einfach sein, dass ich als One-Man-Show über 10.000 Euro im Jahr für Steuerberaterei und Buchhaltung ausgebe. Mhm. Entschuldigung bitte mal, wo sind wir denn da? Wie verrückt ist dann diese Welt, dass ich als One-Man-Show so eine Buchhaltung machen. Meine Frau hat ein Geschäft, hat drei Mitarbeiterinnen. Die hat eine Buchhaltung, ich sehe hier Ordner stehen, der wirst du krank. Der Mann ist jetzt, weiß Gott wie lange, Bundeskanzler und er hat nichts, aber auch rein gar nichts geändert. Nein, sie reagieren gegen den Mittelstand. Sie reagieren, sie regieren gegen das Volk.
Hm.
Und das Volk wird langsam sauer. Und jetzt sagen sie, weißt du was? Jetzt sollen mal die AfD ran. Und die haben auch keine Leute, die es können. Aber die haben Ansichten, meine Herren. Meine Herren. Da habe ich Angst. Da habe ich echt Angst.
Ja,
da bin ich froh, dass ich schon 77 bin.
Und aussiehst wie 29. Nein, also ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, viele Menschen haben ja das Gefühl, dass wir heute auch schneller urteilen und vielleicht auch weniger miteinander lachen oder auch weniger miteinander reden und diskutieren und auch mal andere Meinungen zulassen. Hast du denn den Eindruck, dass uns der Humor auch verloren gegangen ist?
Humor war ja in Deutschland immer ein sehr, sehr schwieriges Geschäft. Ich bin froh, dass ich kein Humorist bin oder ein Comedian oder sowas ähnliches.
Ja.
Weil die bedienen sich ja alle ihre Hilfsschreiber. Keiner macht seine Sache noch selbst. Das ist dann auswendig gelernt und gut ist. Nein, das ist nichts. Nee, das mag ich nicht.
Ja, also Parodisten gibt es sehr gute. Ich habe demnächst den lieben Andreas Neumann bei mir zu Gast, der ja auch Theo Lingen, Hans Moser, Marcel Reich-Ranitzky, Ekel Alfred und so weiter parodiert. Ein großartiger Künstler, Heinz Erhardt, da ist er natürlich vor allem bekannt. Also es gibt schon noch einige, die uns auch ein bisschen das Lachen vermitteln. Worüber ich auch noch kurz sprechen möchte, künstliche Intelligenz, die kann ja heute Stimmen klonen, Moderationen schreiben, sogar virtuelle Fernsehmoderatoren erschaffen. Glaubst du, dass wir irgendwann einen digitalen Harry Weinfurt erleben oder lebt gute Unterhaltung am Ende doch vielleicht von etwas, das keine Maschine ersetzen kann?
Es wird es garantiert geben, aber ob die mein Gesicht nehmen, Die müssen natürlich erst mit mir sprechen.
Mhm.
Und dann vermiete ich mein Avatar.
Ja, klar. Lachen Sie sich kaputt.
Da sind wir sehr gespannt. Wenn das kommt, also wenn du geklont wirst, dann freuen wir uns auf viele Neuauflagen aller möglichen Shows. Und bitte alle von Hardy Weinfurt moderiert.
Ja. Das mache ich sehr gerne.
Also, bevor ich dich gleich verabschiede, lieber Hardy, was bedeutet denn für dich Glück heute oder Freiheit? Was geht's dir gut? Was machst du in deinem Alltag?
Mir geht es ausgezeichnet. Ich bin sehr glücklich. Ich bin jetzt mal zu Hause. Ich bin selten zu Hause, weil meine Frau ist in Olpe. Ich bin hier in Senden. Aber ich verbringe die meiste Zeit verbringe ich an Bord von meinem Boot. Ich habe ein Boot in Belgien liegen, an der Maas. Und da bin ich wahnsinnig gerne drauf. Und das ist meine kleine heile Welt. Ja.
Schön. Also, heute gab es zwar keine Waschmaschine und auch keinen Wohnwagen und auch kein Auto zu gewinnen.
Nein.
Dafür aber super spannende Geschichten mit dem Mann, mit dem lieben Hardy Weinfurt, der uns unbeschwerte Zeiten und viele Momente beschert hat, die wir, glaube ich, alle nicht vergessen. Deswegen herzlichen Dank, lieber Hardy, für deinen Besuch und von Herzen alles, alles erdenklich Gute weiterhin.
Ich bedanke mich fürs Gespräch.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.